heute am Sonntag. Sina Peschke trifft den Sternekoch Nelson Müller.
So, ich freue mich sehr. Einen wunderschönen guten Morgen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ist ein bisschen früh für einen Gastronomen, aber...
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ich bin ja sehr dankbar, dass du um diese Zeit überhaupt schon ansprechbar bist. Wann geht's denn normalerweise los am Sonntag für einen hart arbeitenden Gastronomen?
Ja, also der Sonntag wird dann schon mal genutzt, um mal das eine oder andere Stündchen länger zu schlafen.
Eins, und zwei, drei, wann?
Ja, also so ein Langschläfer bin ich jetzt nicht. Ne?
Aber?
Die Vögel sind auch relativ nah am Bett und zwitschern schon, aber ja, ich sag mal so, bis 10 schlafe ich dann schon.
Ach
ja,
doch.
Ja, okay. Ja, bis 10 dann ja. Schon mal. Und ja. Wenn es einfach nur, wie nennt man das, schnizzeln?
Schnuseln,
genau,
sowas,
einfach
ja.
So ein bisschen oder dösen, genau.
Ja.
Gibt ja verschiedenste Worte dafür, ja. Einfach mal fünfe gerade sein lassen und ja, das ist auch mein Rhythmus, ne? Also zur jetzigen Zeit natürlich nicht so sehr, aber ansonsten haben wir ja bis spät in die Nacht auf und das heißt vor 12, 1 Uhr komme ich eigentlich auch nicht nach Hause und deshalb bin ich jetzt nicht so der 7 Uhr Aufsteher.
Hilft dir jetzt ein Kaffee um diese Zeit oder nicht?
Na, ich momentan trinke ich keinen Kaffee.
Sondern?
Ich trinke Tee.
Warum seid ihr immer so kompliziert?
Ja.
Also wir haben gerade gelernt, Nelson Müller ist gerade in seiner Teephase. Das ändert sich wahrscheinlich ab und zu mal. Und ich gucke die ganze Zeit schon ganz bewundernswert deine Tasse an. Funktioniert das bei euch jetzt auch so? Zeig mir deine Tasse. Und ich sag dir, was du für ein Mensch bist, weil auf deiner Tasse ist so ein schöner, knuffiger Engel.
Ja, das,
ist es deine Tasse?
Ja, aber das hat jetzt nicht so viel mit mir zu tun.
Es gibt ja so Menschen, die trinken nur aus ihrer eigenen Tasse und sonst nehmen sie keine. Ist das jetzt deine oder nicht?
Ne, es ist eine der Tassen, aber tatsächlich, ich war früher auch so, dass ich wirklich sehr darauf geachtet habe, welche Tasse ich habe. Und ich habe auch so ein paar Lieblingstassen.
Ja.
Aber
der Engel
ja.
Hat nichts zu sagen.
Nee, manchmal, ne?
Und was ich außerdem noch gelesen habe, du bist ja normalerweise, bist du ein Gin Tonic Fan?
Ja, dann nicht, also jetzt nicht morgens.
Ja,
ne?
Klar.
Wobei außerdem, manchmal wäre es ganz gut, wenn man morgens auch noch mal eintrinken würde für den Rest des Tages. Aber das beschränkt sich dann doch schon eher auf andere Uhrzeiten.
Und außerdem verfälscht es ja so ein bisschen den Geschmack in der Küche, muss man auch mal sagen, oder? Ist doch noch so. Man sollte Wasser trinken als Koch, damit man immer alle Sensoren.
Ja, also ich achte tatsächlich gerade so ein bisschen auf eine basische Ernährung, weil ich so ein bisschen Probleme mal mit dem Magen hatte und deshalb trinke ich auch gerade keinen Kaffee. Ich trinke sonst sehr gerne Kaffee, aber deshalb trinke ich momentan auch schon viel stilles Wasser und auch wenig Gin Tonic.
Mhm.
Aber ja, der Genuss darf ja im Leben auch nicht fehlen und man muss ja auch manchmal was für die Seele tun. Ne?
Genau. Und ich freue mich umso mehr, dass du heute so fit bist, weil deine Agentin hat mir nämlich gesagt, oh, Frau Peschke, könnte sein, dass er nicht ganz so beieinander ist, weil du hast irgendwas mit dem Fuß getan. Was
genau,
war
richtig.
Los?
Ja, ich habe einfach vergessen, dass ich einfach nicht mehr 20 bin.
Wie alt bist du eigentlich?
Soll ich es jetzt wirklich sagen?
Ja,
okay, als Mann darf man es ja. Ne? 42 bin ich jetzt.
Doch schon.
Ja, genau. Ja. Aber ich denke schon zwischendurch immer noch, ich bin 25, gerade beim Sport und ich habe lange Jahre keinen Sport gemacht und als ich 40 geworden bin, habe ich gesagt, entweder werde ich jetzt einer dieser Köche mit diesem typischen Kochbäuchen oder ich werde mein Leben umdrehen und umkrempeln und anfangen Sport zu machen, mich gut zu ernähren. Und für die zweite Variante habe ich mich entschieden. Und dabei habe ich dann aber auch vergessen, dass ich eben halt nicht mehr 25 bin und habe zu viel gemacht und mir so eine kleine Mittelfußfraktur zugezogen. Und da muss ich jetzt ein bisschen schonen. Aber es geht alles.
Es geht. Nelson, man weiß so auffällig wenig über dich.
Ja.
Liegt es daran, dass du so wenig sagst, dass du keine Interviews magst oder woran liegt es?
Also ich habe immer das Gefühl, die ganze Welt weiß alles, weiß ganz viel über mich. Und nein, aber ich bin auch eher jetzt nicht so total outgoing, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich muss jetzt nicht jedem auf die Nase binden, was ich gerade mache. Natürlich bediene ich auch die sozialen Netzwerke und mache mein Insta und mein Facebook. Aber jetzt nicht so im typischen Stil, dass ich wirklich in jeder Lebenssituation die Kamera anmache und erzähle, wie es mir gerade geht. geht oder was ich gerade mache. Ich glaube, dafür bin ich zu 79er Jahrgang, als dass ich das machen würde.
Um nicht zu sagen, zu alt dafür. Ne?
Ja,
so geht es mir ja auch manchmal.
Also ich würde es mir wünschen, dass ich das besser kann und da auch mehr über meinen Schatten springen könnte, weil ich weiß natürlich auch, wie gut es ist und man die Zahlen damit hochbringt. Aber ich tue mich total schwer. Also das ist nicht so meine Art. Das bin halt nicht ich. Und ich denke, man sollte sich dann auch nicht so verraten und versuchen, authentisch zu bleiben. Und ja.
Moment, genau. Es klingelt ein Telefon.
Na, das war meins.
Ach so. Dann geh mal kurz ran, dann machen wir eine kurze Pause.
Ja, okay, super.
Nelson, du hast insgesamt 3 Locations, wie man heute so schön sagt. 1 Sterne-Restaurant und 2, was ist der Plural von Brasserie?
Brasserien, würde ich schon sagen. Ne?
Okay. Also 3 Häuser, die eigentlich geschlossen sind, aber auch nicht, weil du hast das Glück, dass du in der Brasserie To-Go verkaufen kannst, ja?
Genau, also ich muss nochmal ergänzend hinzufügen, also die Brasserie Nummer 2 ist ja die Müllers auf der Burg, Burg Schwarzenstein im Rheingau. Das ist natürlich ein ganz anderes Restaurant als Müllers auf der Rue. Müllers auf der Rue ist ja wirklich so eine Brasserie in einer sehr belebten urbanen Lage, also an einer Straßenkreuzung mitten in Essen im Ruhrgebiet. Und Müllers auf der Burg ist ja mitten im Weinberg, also mitten im Rheingau. Mhm. Und da lohnt sich ein To-Go-Geschäft nicht. Aber das Müllers in Essen, da können wir natürlich To-Go machen. Und das bietet sich auch an, weil unter dem Restaurant auch ein Supermarkt ist. Also das ist wie so ein, also da ist immer Leben, da ist immer Action. Und das haben wir eben auch schon in der Frühentstehung des Restaurants, haben wir dort einen Imbiss installiert. Das heißt mit einer heißen Theke, mit einem eigenen Eingang, mit einem Imbissschild.
Das Hackbraten, was ich vorhin gesehen habe? Oder Käsespätzle?
Ja, Käsespätzle. Wir machen da so ein bisschen eine Mischung aus traditioneller regionaler Küche und aber dann auch so ein bisschen frankophiler Küche, ein bisschen italienisch, so ein Mix, richtig klassischer Brasserie-Mix.
Und, sind das Käsespätzle mit einem Stern oder ist das...
Nee, ja, das musst du selber mal probieren, ob du mir dafür einen Stern gibst. Aber nee, das Sterne-Restaurant, das hat leider natürlich auch zu.
Ja.
Und wir haben uns einfach aufs Müllers konzentriert und darauf beschränkt. Und ja.
So. Wie hältst du dich gerade über Wasser? Läuft es einigermaßen? Oder?
Ja, also wir haben mit dem To-Go-Geschäft haben wir einfach, da geht es nicht nur um monetären Erfolg, sondern es geht natürlich auch darum, den Kontakt zu unseren Stammgästen und Gästen zu halten, das Team aber auch einzubinden, um davon abzuhalten, eben zu viel Kurzarbeit machen zu müssen. Also wir haben dort so ein Rotationssystem. Jeder darf mal, jeder muss mal. Mhm. Ergänzend dazu haben wir aber die Genussboxen entwickelt, letztes Jahr schon. Und mit denen sind wir sehr erfolgreich unterwegs. Die verschicken wir deutschlandweit gekühlt mit Menüs. Und die ergänzen das, ja, die ergänzen das ganz gut und damit halten wir uns über Wasser.
Die Impfstoff, ja, gekühlt.
Ganz genau, richtig, ja, genau. Aber eben auch, davon haben wir auch genug, ja.
Ja. Hast du es vielleicht sogar ein bisschen leichter als bekannter Sternekoch durch die Krise zu kommen, weil du ja auch noch aus dem Fernsehen bekannt bist oder täuscht das?
Teils, teils. Also sicherlich ein Vorteil ist natürlich die Reichweite, die mediale Reichweite. Das heißt, wenn ich hier bei dir im Radio über meine Genussboxen erzählen darf, ist es natürlich eine schöne Sache. Und diese Möglichkeit hat natürlich nicht jeder. Mhm. Oder eben auch die Reichweite über die Social Media ist natürlich eine andere als die einer nicht-medialen Person. Ja. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass eigentlich fast jeder Koch mittlerweile in irgendeiner Form auch was Mediales macht, regional irgendwie was macht und vielleicht dann mehr Zeit hat, sich um die eher regionalen Stammgäste zu kümmern. Also ich sehe das Land auf, Land ab, dass alle eigentlich auch Genussboxen machen und irgendwas anbieten und da auch erfolgreich unterwegs sind. Aber ganz klar bin ich da in einer privilegierten Lage und dafür bin ich auch dankbar, klar.
Gesetz im Fall, es wird bald aufgemacht. Mhm. Ja. Glaubst du, dass die Leute das sofort annehmen oder werden sie vorsichtig sein oder wie? Was hast du für ein Gefühl?
Naja, da haben wir natürlich schon so einen Erfahrungswert aus dem letzten Jahr, nach dem letzten Lockdown haben wir schon feststellen müssen, dass die Leute zunächst mal verhalten waren und auch noch ängstlich waren und mit der neuen Situation noch nicht so umgehen konnten. Mhm. Ich glaube, dass es jetzt etwas anders sein wird, weil der gesellschaftliche Verdruss gerade schon sehr hoch ist, merkt man. Mhm. Alle sind schon lange im Lockdown und ich glaube, das Streben nach Freiheit, nach Lebensfreude und nach Genuss ist sehr, sehr hoch und ich glaube, dass da der andere deutlich stärker sein wird als im ersten Lockdown.
Wie war das denn letztes Jahr? Halten sich denn die Gäste an die Hygieneregeln oder musstest du auch mal dran erinnern, kommt Abstand, Maske auf und so weiter? Wie war das?
Ja, also ich würde sagen, zu 95% halten sich eigentlich alle dran. Ich glaube, da sind wir Deutschen einfach sehr, sehr gut drin in solchen so Themen, in der Schlange stehen, ne, und sowas machen. Das habe ich schon sehr positiv empfunden. Ab und zu muss man mal was sagen. Klar, das gehört aber auch dazu, glaube ich. Aber eigentlich sehr wenig.
Nelson, du hast es uns ja schon verraten. Und ich habe schon fast wieder vergessen, du bist 42, gell?
Ja, wir können auch noch mal anfangen.
Also, nein, alles gut, alles gut.
42. Im Februar 35 geworden.
Nein, aber was noch viel auffälliger ist, du bist in Stuttgart aufgewachsen und man hört nichts. Ich kenne Stuttgarter, das ist zum Wegrennen.
Ja, das kann ich auch schon, gell? Also ich kann schon Schwäbisch schwätzen, aber das mache ich natürlich älter, wenn ich mit jemandem schwätze, der nicht von da kommt, ja.
Und du kannst es so richtig. Also dann
ich kann schon, ja. Also ich sag mal so, nach 3 Gin Tonic und einer Woche in Stuttgart im Ländle, dann hörst du nichts mehr vom Ruhrgebietsschwarm.
Was ist besser fürs Geschäft? Hochdeutsch oder Schwäbisch?
Ja, also ich bei mir ist es so gewesen, dass meine Mutter ja aus Schleswig-Holstein kommt und die hat uns immer davon abgehalten, so zu Hause ein breites Schwäbisch zu sprechen. Deshalb habe ich auch immer Hochdeutsch gesprochen. Und durch meine Wanderungen und meine Reisen, meine Ausbildung auf Sylt und die Zeit, die ich in Schleswig-Holstein verbracht habe, haben mich irgendwann dazu gebracht, eigentlich durchgehend Hochdeutsch zu sprechen. Aber ich glaube, dass ein Dialekt auch was richtig Schönes ist. Also ich liebe Dialekte und wenn das jemand authentisch macht, weil er es vielleicht gar nicht anders kann, dann hat das, finde ich, immer einen Charme.
Ja, mir geht's so als Thüringerin, wenn ich jemanden Schwäbisch sprechen höre, dann ich höre da schon gern zu, aber es ist alles lustig.
Ja, das stimmt, aber das geht mir andersrum auch so.
Ach so, ja? Ja, klar. Aber weißt du was, die meisten, die aus Schwaben kommen, die können zum Beispiel Thüringisch von Sächsisch nicht unterscheiden. Für die ist immer alles eins.
Ja, das finde ich aber auch unheimlich schwer. Kannst du mir den Unterschied erklären?
Das Sächsisch klingt noch schlimmer.
Okay.
Ich hoffe übrigens, du bist deiner Mutter dankbar, dass sie da so drauf geachtet hat. Schon, ja. Ja.
Ach nein, weiß ich gar nicht. Also ich finde ja, das hat ja auch was mit verwurzelt sein zu tun. Ne? Also ich finde, wenn jemand wirklich richtiges Schwäbisch spricht und da so verwurzelt ist, finde ich das was Schönes. Das ist, bei mir löst es sofort so eine Art Heimatfeeling aus und ich finde sowas toll. Das ist ja, das ist Kultur. Ja? Also das ich finde es auch toll, wenn man das bewahrt und wenn die Kinder zum Beispiel in Schleswig-Holstein wieder Plattdeutsch lernen oder so in der Schule oder die Möglichkeit dazu haben, das nicht ganz zu vergessen, dann finde ich das toll.
Und wenn du in der Küche stehst und schimpfst, dann schimpfst du Schwäbisch, oder?
Also wenn ich richtig sauer bin, dann kommt Schwäbisch raus. Also
was
nicht
sagt man
komplett.
Denn da?
Ja, so Sachen wie Heiland, zack, oder dass man halt so, also der Schwabe an sich hat ja so eine Art und Weise, Qualität sehr schwäbisch zu beurteilen. Also die Schwaben sind ja, es muss alles sauber sein, Kehrwoche und bauen tolle Autos und so. Und der Schwabe, ja, wenn er etwas kritisiert, dann sagt er das ja auch nicht so direkt wie im Ruhrgebiet. Da sagst du immer, was ist das denn so? Mhm. Und im Schwabenland sagst du, also der versucht ja dann Hochdeutsch zu reden, wenn er sich ärgert, und sagt, das ist aber nicht schön. Das können wir nicht so machen. Ja, und so sagt der Schwabe das, ja. Und das hat so eine ganz bestimmte stechende Art, die kann auch sehr unangenehm werden.
Ja, ich glaube, wenn ein Schwabe versucht, Hochdeutsch zu sprechen, dann sollte man auf alles gefasst sein, oder?
Ja, Jogi Löw ist ja das typische Beispiel eigentlich dafür. Ja. Wobei der ja, glaube ich, ja fast schon Badener ist, aber der halt natürlich auch eher
ein Schwäbisch. Dann auch so, denn dann die Badenser, heißen sie nicht?
Ja, das mögen sie nicht gern, das darfst du nicht so oft sagen.
Ich bewege mich gerade auf dünnem Eis.
Sag Gelbfüßler.
Nelson, du bist mit 4 Jahren mit deinen leiblichen Eltern damals aus Ghana gekommen. Dann bist du bei Familie Müller aufgewachsen, bei deiner Pflegefamilie. Die haben dich auch adoptiert. Wie kam das? Da gibt es so viele Fragezeichen zwischendurch.
Ach ja, also meine leiblichen Eltern sind mit mir nach Stuttgart gekommen. Wir haben beide gearbeitet und haben einfach eine Tagespflegefamilie gesucht. Und von dieser Tagespflege ist es dann halt, sind einfach mehrere Tage draus geworden. Mhm. Und dann sind wir wieder zurück nach Ghana. Mein Vater musste in Ghana bleiben. Meine Mutter ist mit mir nach London gezogen. Und da hat meine Mutter dann meine Pflegeeltern gebeten, mich für eine unbestimmte Zeit erstmal zu nehmen, weil sie damals selber viel Probleme hatten und Schwierigkeiten mit ihrem eigenen Leben hatten. Und sie wollte halt, dass mir gut geht. Und die Familie Müller hat eben sehr gut auf mich geachtet und aufgepasst. Ja. Und so sind dann eben aus anfänglich 2-3 Jahren immer mehr Jahre geworden.
Und man muss ja auch dazu sagen, du hast ja auch noch Kontakt zu deinen leiblichen Eltern.
Genau.
Also eine große Patchwork-Familie.
Ja, genau, sozusagen.
Man mag sich das immer gar nicht vorstellen, aber schön zu wissen, dass auch sowas funktionieren kann.
Absolut.
Und alle, muss man ja sagen, sind ja unheimlich stolz auf dich.
Ja.
Das kannst du jetzt ruhig mal sagen.
Ja, ja, doch, so sie ist, sind ja. schon. Aber ich auch auf sie.
Dabei wolltest du ja eigentlich gar nicht in die Küche, sondern du wolltest Handballprofi werden.
Ja, das wäre ich schon sehr gern geworden.
Oder bist du zu klein?
Ja.
Entschuldigung.
Ja, du hast ja über meine Körpergröße gesprochen. Damit kann ich umgehen. Ja, okay. Die 1,74, ja, waren okay für Linksaußen und für Mitte und für Kreisläufer auch, aber ich hatte dann, also ich glaube, das ist auch so eine Phase, wo man an so einem, an so einer Kreuzung dann steht, so mit 17, bist du vielleicht auch psychisch nicht so in der Lage, wirklich so dann an dich zu glauben, dass du sagst, okay, komm, ich schaffe das trotzdem. Mhm. Und ich war dann in verschiedenen Trainingslagern und Auswahlen und hatte dann auch so ein Angebot, irgendwie kaufmännische Ausbildung mit einem Vertrag bei einem Oberligisten, aber ja, das war dann nichts für mich und da habe ich nicht dran geglaubt. Ich habe eher dran geglaubt, dass ich Koch werde.
Ach so.
Ja.
Und Fußball hast du nicht gespielt, weil deine Mutter das nicht wollte,
ja,
stimmt
genau,
das?
Ja, genau. Ja, meine Mutter, die
wollte nicht Sonntagmorgen um 9 auf dem Fußballplatz stehen.
Die hat
stehen,
immer
ne?
gesagt, die Fußballer sind so Prollos und und ich habe ja, aber also ich habe ihr nie erzählt, dass die Handballer genauso Prollos sind, genauso viel trinken. Mhm. Und aber klar, die Fußballer sind schon ein bisschen mehr Diven als Handballer auf jeden Fall.
Und ich kann mich erinnern, mein Bruder hat auch Handball gespielt und er kam, also jedes Wochenende war was anderes kaputt, entweder die Nase oder das Knie oder ein Finger, war das?
Ja, ja, genau.
War
es
so,
ist
ne?
halt ein sehr körperlicher Sport. Mhm. Da geht's schon ordentlich zur Sache.
Geht es noch alles funktionsfähig?
Ja, also ist alles funktionsfähig.
Okay, auf alle Fälle muss man ja sagen, dass du einer der wenigen Köche bist, die offensichtlich keine Gewichtsprobleme haben, zumindest wissen, was sie zu tun haben, wenn es soweit kommt.
Mhm.
Kann man das
lieben? Ja, also ich sag mal so, ich werde jetzt nie ein dünner Hering sein, das auch nicht. Dafür ist also das ist auch nicht meine Statur. Mhm. Aber eben schon so, dass ich sag, das geht noch, das ist in Ordnung so. Ja.
Gehst du dann also spielen oder was machst du, wenn du merkst, du musst mal wieder was machen?
Ja, ich mache verschiedenste Sachen. Boxtraining oder eben auch klassisch Fitness, Gewichte. Hab dann einen super Trainer, der mit
Ach so,
mir
du
das
hast
dann
einen
macht.
Personal Trainer
ja,
wahrscheinlich.
Absolut, ja.
Der sagt, komm, Nelson, wir müssen mal wieder.
Ja, auf jeden Fall. Ja, sonst alleine würde ich es nicht schaffen. Also dafür ist mein Schweinehund viel zu groß.
So, Nelson, jetzt erzähl mir doch bitte mal, wie bist du aufs Kochen gekommen? War das vorhersehbar oder war das eine Notlösung? Ich habe zum Beispiel 2 Jungs zu Hause und der eine läuft in der Küche zur Höchstform auf mit 19, weil ich es nicht so gerne mache. Also Notlösung.
Naja, ich war jetzt kein Schlüsselkind oder so. Meine Mutter war immer zu Hause, hat immer schon für uns gekocht. Ich habe mit frühen Jahren eigentlich schon die Liebe zum Kochen gewonnen und ich war immer im Urlaub bei meinem Vater auf dem Bauernhof. Also mein Vater stammt von einer Bauernhoffamilie, ist dort aufgewachsen mit angeschlossener Metzgerei. Die betreibt mein Cousin jetzt noch in Hambach und da gibt's eine Metzgerei, eine Wirtschaft, eine kleine Schnapsbrennerei, einen schönen Biergarten in Bayern, im Frankenland.
Du hast ja alles mitbekommen, was man mitbekommen muss.
Auf jeden Fall. Und da war ich natürlich als kleines Kind immer und meine Tanten, die mochten mich sehr und haben auch immer aufmerksam dafür gesorgt, dass ich nur genug esse. Und ich habe mich dann meistens in der Küche aufgehalten und habe meinen Tanten dabei zugeschaut, wie sie Knödel gerollt haben. Und dann war für mich klar, entweder werde ich Bauer oder halt Koch oder Metzger.
Wie alt warst du da?
Ja, das war schon mit 5, ne? 4-5 Jahre, da ging das schon los.
Und was war das erste Gericht, was du selbst gekocht hast?
Pfannkuchen. Ich habe mit 7 Jahren meinen ersten Herd bekommen. Also der
wie jetzt? So ein Spielzeugherd?
Oder? Nee, also der war auch funktionsfähig. Also da konnte man drauf braten.
So einen hatte ich auch, mit so einer ganz
mit so Mini-Pfannen und so.
Ja.
Ja, genau. Und da habe ich halt Pfannkuchen gemacht. Das war mein Lieblingsessen früher.
Also bei uns heißt es Eierkuchen.
Ja, okay. Ja.
So Eiermilch, Mehl.
Eiermilch, Mehl, Zucker. Genau. Und ja, das war dann immer schon.
Und konntest du dir auch gleich so?
Nee, das ging noch nicht. Habe ich versucht, aber da wurde ich auch schnell darauf hingewiesen, dass ich das doch bitte sein lassen soll.
Und es gibt auch alle Anzeichen dafür, dass es stimmt, was du sagst. Denn an der Realschule, habe ich gelesen, gab es bei dir Wahlfächer. Und statt Französisch hast du Hauswirtschaft belegt. Freiwillig, muss man sagen.
Ja, genau. Es ging schon darum, weil eben das Kochen dort ein großer Anteil war. Mhm. Und ich wollte dann halt kochen.
Mhm. Also das sind ja die Kurse, kann ich mich erinnern, also bei uns hieß es Nadelarbeit. Also wir hatten keine Hauswirtschaft, sondern Nadelarbeit. Da war meistens nur ein Junge mit dabei.
Ja, das war auch.
Warst du auch der Einzige?
Zwei waren wir. Zu zweit oder, nee, wir waren sogar zu dritt. Aber ja, waren definitiv in der Unterzahl.
Und was lernt man so in der Hauswirtschaftslehre?
Ja, nähen auf jeden Fall. So die typischen Sachen. Aber auch häkeln, stricken.
Kannst du das noch?
Nee, also wenn man mir jetzt so eine Nadel und eine Wollknäuel geben würde, also nee, da müsste ich erst nochmal so ein YouTube-Tutorial machen, glaube ich.
Erinnere mich an den Typen, der bei uns Nadelarbeit gemacht hat. Ja. Und wir waren beim Stricken und mussten einen Schal stricken. Und der wurde bei ihm immer spitzer am Ende, weil er immer was fallen gelassen hat, so eine Masche.
Ja, genau. So, ja, da habe ich aber auch die komischsten Sachen
Aber gut, ich meine, das ist ja natürlich nicht keine Voraussetzung, dafür ein guter Koch zu werden. Was hast du dann noch gelernt?
Ja, aber das Kochen war tatsächlich, ich glaube, 60-70% war schon Kochen.
Echt? Mhm. Aber Französisch wäre doch zumindest auch was für die Sterneküche gewesen, wenn du einen Plan gehabt hättest, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch eine Sprache, die ich tatsächlich echt gerne nochmal lernen würde.
Ach, du kannst es gar nicht?
Ach, so ein bisschen so. Ich könnte mich jetzt so ein bisschen durchschlagen irgendwie in der Straße, aber oder der Küche zumindest würde ich mich schon durchschlagen können, ja.
Ja, ich kann es auch nicht, um Gottes Willen. Aber wenn dann die ganzen Küchenexperten vom Michelin?
Guide Michelin, genau.
Verstehst du die, was sie meinen?
Sind ja international unterwegs. Es gibt ja auch deutsche Tester und die sprechen Englisch. Und für so ein ganz einfaches, eine ganz einfache französische Konversation reicht's schon. Ich habe irgendwann mal Unterricht genommen bei einer Französischlehrerin. Das war sehr lustig. Wir haben, ich musste nicht bezahlen, beziehungsweise Bezahlung war kochen. Genau. Ich habe ihr Kochen beigebracht. Es war eine pensionierte Französischlehrerin und wir hatten dann den Deal, ich bringe ihr Kochen bei, sie mir Französisch.
Ja.
Und da habe ich so Rudimente zumindest gelernt.
Aber kein schlechtes Geschäft, oder?
Ja, eigentlich ja, ne?
Das muss man mal so, das merke ich mir.
Gegen Kochen kannst du fast alles kriegen, ja?
Schöner Satz. Nelson, du hast eine Ausbildung, also nach der Hauswirtschaftslehre, wo du schon wusstest, wo es lang geht, hast du eine Ausbildung zum Koch gemacht. Und das sieht so ein bisschen danach aus, als ob du es hast drauf ankommen lassen. Du wolltest nicht irgendwo hin, sondern du bist unter anderem auch auf Sylt gewesen. Du warst bei Sterneköchen, ja, weil eine gute Ausbildung dir wichtig ist. Also du hältst nicht viel von Begabung allein, oder?
Nein, also ich glaube, es ist egal, was man macht. Es dreht sich, es ist ja immer irgendwo ein gewisses Handwerk, es ist Wissen und das finde ich toll, dass wir in Deutschland eben auch dieses System haben, dass man eben eine Ausbildung machen kann, in der man sowohl praktisch als auch theoretisch ausgebildet wird und das auch über mehrere Jahre mit einer IHK-Prüfung. Das finde ich ganz wichtig und ich finde das auch wichtig für jeden jungen Menschen, sowas in der Hand zu haben oder so eine Phase zu haben in seinem Leben, wo er die Möglichkeit hat, etwas richtig zu lernen. Und von daher bin ich ganz froh, dass ich diese Ausbildung gemacht habe.
Weißt du, was für mich dein Alleinstellungsmerkmal ist?
Jetzt bin ich gespannt.
So, wenn ich mir die ganze Riege der Köche so anschaue, die ich nicht nur getroffen, sondern auch ganz normal als Zuschauer mir so kennengelernt habe und die Köche, bei denen ich als Kellner das Essen abgeholt habe, bist du der freundlichste und diplomatischste von allen. Wirklich. Also normalerweise herrscht doch in den Profiküchen ein Umgangston, dass dir die Ohren schlackern, oder?
Also es hat sich schon verändert.
Ja?
Also ich glaube, es hat sich extrem verändert. Gerade die Berufswelt im Allgemeinen, gerade in der Gastronomie ist es in den letzten Jahren ein absoluter Arbeitnehmermarkt geworden. Mhm. Ich glaube, früher haben wir noch viel verstärkter eigentlich in allen Branchen Branchen einen Arbeitgebermarkt gehabt. Mhm. Und es hat sich in vielen Branchen zurückentwickelt. Und die jungen Menschen haben andere Vorstellungen, gehen da total anders dran. Das Monetäre, was für uns vielleicht noch wichtiger mal war, ist gar nicht mehr so im Vordergrund, sondern es sind viele andere Themen, die im Vordergrund stehen. Und ich glaube, deshalb kann man sich das auch nicht mehr erlauben. Es gibt natürlich die Unverbesserlichen, die Choleriker.
Oh, du weißt, was ich meine.
Ja, natürlich. Ich habe das auch selber erlebt. Ich bin auch der einen oder anderen Pfanne ausgewichen. Aber die Zeiten haben sich einfach geändert. Mhm. Und wer heute eben noch auf diesem Stand ist, der findet einfach auch schwierig Personal. Und es entspricht auch nicht so ganz meinem Ich. Und ich hatte mal einen extrem guten Lehrmeister, der hat eben auch nie geschrien oder sehr selten geschrien, also eigentlich gar nicht. Und den habe ich dann auch mal gefragt, warum er eigentlich nie so laut ist und so. Ja. Und er sagte etwas sehr Kluges, sagte dann, du Nelson, wenn ich jetzt immer schreien würde, dann würden die Leute gar nicht mehr merken, wenn ich wirklich mal was habe.
Ja, stimmt.
So. Und das fand ich so schlau, so klug. Und mit dem habe ich, es war in der Residenz, 2-Sterne-Restaurant bei Henry Bach. 6 Jahre war ich bei dem, deshalb auch so lange, weil wir einfach tolle Gespräche geführt haben. Wir haben super gekocht, aber dabei immer super Gespräche geführt, auch über andere Themen außerhalb des Kochens. Und das hat mich total begeistert und mich eigentlich noch mehr darin bestärkt, weiter zu kochen, weil ich eben vorher auch genau das erlebt habe, wovon du erzählt hast. Und das hat mich natürlich auch abgeturnt. Ne?
Wie viele Kartoffeln musstest du schälen, bis du zum ersten Mal in den Herd durftest in der Sterneküche?
Ich glaube, die Äcker kann man nicht zählen. Also,
ist alle. Das so, ne?
Ja.
Als Azubi in der Küche muss man wirklich die Möhren und die Kartoffeln und die Zwiebeln schälen, oder?
Ja, natürlich. Nicht nur als Azubi, das machst du später auch noch. Ne? Ja. Aber klar, man fängt natürlich erstmal mit den Dingen an, wo man nicht so viel kaputt machen kann. Und dazu gehört natürlich auch Kartoffelschälen.
Dein Restaurant Schote hat einen Stern seit 2011. Du hast 2009 aufgemacht und ich meine, schwuppdiwupp, 2 Jahre später warst du schon der König unter den Köchen.
Ja, das ging erstaunlich schnell. Ja. Aber das ist der rote Faden eben oder die Brücke wieder zurück zur Ausbildung. Mhm. Ich habe das ja auch gar nicht geahnt oder war mir meiner selbst gar nicht bewusst oder dessen, was ich handwerklich tatsächlich kann.
Ja.
Aber das war einfach das Resultat der extrem guten Ausbildung, die ich im Vorfeld machen durfte. Und ich habe einfach das gemacht, was ich bei meinen Lehrmeistern gelernt habe. Und das war dann der Stern, ja.
Und schöner Name übrigens, Schote. Klingt vegetarisch, ist es aber nicht und hat ja auch noch eine zweite Bedeutung.
Ja, klar, natürlich, die alte Schote. Ne?
Ja, genau.
Alte Geschichte.
Ja, die alte Geschichte.
Ne?
Genau. Ja, ich erzähle dir mal eine alte Schote.
Ja, genau.
Woran hast du gedacht, als du...
Ja, ich habe ja die Schote übernommen.
Ja, ach so.
Das war ein gut bürgerliches Restaurant, auch schon oder ein gehobenes Restaurant, aber nicht besternt. Und das Logo war eine Erbsenschote. So richtig, also schon sehr 80er, sagen wir es mal so.
Ja.
Und mir war aber wichtig, als ich das übernommen habe von einem sehr netten Ehepaar, dass deren Geschichte so ein bisschen weiterlebt.
Mhm.
Und ich hatte natürlich auch total Schiss, ein eigenes Restaurant aufzumachen und wollte da nicht sofort Nelson Müller dran schreiben.
Weil wer war Nelson Müller?
Genau. Und die Schote kannte aber jeder im Viertel.
Aha.
Das war ein gut laufendes Restaurant und deshalb habe ich mich damals entschieden, den Namen nicht zu ändern. Und so ist es einfach geblieben bis heute.
Eigentlich ganz clever, ne?
Ja.
Weißt du eigentlich noch, für welches Gericht du damals einen Stern bekommen hast? Wo die Restauranttester schwach geworden sind. Aber es geht ja doch ums Gesamtkonzept, das weiß ich, aber trotzdem muss man schon was Gescheites auf den Tisch bringen.
Ja, ich glaube, das war damals so ein Kokosrisotto mit Garnelen und einer Currysoße.
Mhm.
Sowas in die Richtung. Ja.
Ein Kokosrisotto?
Ja, mit so einer afrikanischen Garnele und einer Currysoße.
Kochst du eigentlich nach Rezept oder Freischnauze?
Unterschiedlich. Es gibt Dinge, die muss man nach Rezept machen, vor allem wenn man sie nicht so häufig macht.
Ja.
Aber es gibt auch Dinge, die kocht man, bis man sie abgeschmeckt hat irgendwie. Das ist so ein Gefühl, weil Lebensmittel ja auch lebende Produkte oft sind. Also die sind unterschiedlich, die sind nicht immer gleich.
Also du schaust schon mal in fremde Kochbücher?
Ja, auf jeden Fall.
Ja,
ja klar.
Ja.
Also ein grobes Rezept gibt es natürlich immer.
Und das Tollste, was dir jemals am Herd eingefallen ist, was war das? Außer Kokoscurry mit, ich habe es schon wieder vergessen.
Ja, das war, ich finde das immer schwierig von sich selber zu sagen, was ist das Geilste, aber... Also meine Signature-Gerichte sind sicherlich Wachteln mit Kürbis zum Beispiel. Was mache ich denn noch gerne?
Das fällt einem dann Wachteln immer nicht mit so an. Kürbis, das klingt so, als wird man da nicht satt.
Ja, ist auch eher eine Vorspeise. Ne? Also mit so einer so einer dunklen Curry-Jus, Muskatkürbis, geröstete oder karamellisierte Kürbiskerne, eine Kürbismayonnaise, so ein bisschen Feldsalat, Wachtelkeule gebacken. Das ist so eine Vorspeise, Zwischengericht. Ne? Mhm. Ja, es gibt so ein paar Iberico mit Langostino und Blumenkohl, Couscous zum Beispiel, das ist so ein Klassiker. Also es gibt schon ein paar Gerichte, die mache ich immer mal wieder in irgendeiner anderen Variante. Aber ich würde sagen, meine Stärken sind schon eher in der klassischen Küche.
Was ist mit Backen?
Ja, also das gehört alles dazu. Ja. Also ich bin so ein Allrounder, muss ich ganz ehrlich sagen.
Nelson, du bist auch ein echter Buttertyp.
Ja. Warum? Weil bei mir alles in Butter ist,
ja,
oder?
Ja, genau. Ich habe Horst Lichter mal getroffen und ich gucke mir natürlich vorher einige Sachen an. Ich habe mir auch deine Videos angeguckt und sowohl Horst Lichter als auch du zum Schluss immer noch mal so einen Löffel gute Butter.
Ja, ich liebe halt Butter einfach. Es tut mir echt schrecklich leid. Ich liebe Butter. Ja. Was soll ich machen?
Ihr habt es weit gebracht, wahrscheinlich wegen der guten Butter.
Ja, es ist halt auch lecker. Ne? Also es gibt doch nichts Schöneres als so ein frisch aufgebackenes Brot mit so einer richtig schönen, kühlen, vielleicht sogar gesalzenen Butter drauf.
Ja. Ich bin ja auch der Meinung, beziehungsweise man kann sich ja auch wissenschaftliche Erkenntnisse bedienen, die uns beweisen, wie wichtig Fett ist in der Küche.
Ja, auf jeden Fall, klar.
Ja, muss man einfach mal so stehen lassen, ne?
Genau.
Nelson, Sternekoch klingt ja erstmal ziemlich gut und du trägst den Stern auch gern. Obwohl ja einige Köche nicht mehr leise, sondern ziemlich laut sagen, interessiert mich alles nicht mehr, lohnt sich nicht, kann man nicht mehr kapitalisieren. Das habe ich von Herrn Rach gehört, das habe ich auch von Maria Groß gehört. Die hatten alle mal einen, aber haben dann irgendwann gesagt, nee, ist mir zu anstrengend. Manche geben ihn so sogar bewusst ab. Mhm. Könntest du dir vorstellen, dass du auch mal so weit kommst?
Ich könnte mir das schon vorstellen, dass man irgendwann mal im Leben in eine andere Situation kommt und wo man sich weniger Stress machen möchte. Aber für mich ist es zum Beispiel gar nicht so ein Stress, also kein Stress, den ich jetzt so vordergründig wahrnehme. Also ich habe da noch zu viel Spaß dran an dieser Art von Küche, als dass ich daran denken würde, den jetzt abzugeben. Aber das ist, glaube ich, eine sehr, sehr individuelle Entscheidung, die immer zur jeweiligen Lebenssituation irgendwie passen muss. Und ich kann verstehen, wenn jemand sagt, nee, das möchte ich für mich nicht mehr. Aber ja, das ist...
Bei dir ist es noch nicht so weit.
Nee, gar nicht.
ist das jetzt schon, du bist jetzt 42, ist das jetzt schon so eine Art berufliche Erfüllung? Bist du jetzt schon da, wo du hin wolltest oder soll da noch was, noch mehr kommen? Wie viele Sterne kann man denn maximal haben? 4, glaube ich, oder?
Nee, 3 kann man haben.
Ach so,
genau, also auf den zweiten würden wir schon gerne noch hinarbeiten, auf jeden Fall. Ja, und von daher, wir haben noch viel zu tun und es ist ja auch so ein... Abseits jetzt des Sterns, es ist halt einfach so ein Fachgebiet, wo man so viel noch lernen kann und sich finden kann. Und das hat so viel auch mit der eigenen Seele und seinem eigenen Sein zu tun, sich zu entscheiden, welchen Weg geht man, was will man erzählen, welche Geschichte möchte ich erzählen, was zeichnet mich aus, für was stehe ich. Das heißt auch, dass man sich sehr mit sich selber beschäftigt. Und das finde ich ein total schöner Weg eigentlich.
Kann man das so sagen, so ein Sternerestaurant ist und bleibt so die logische Konsequenz, wenn man gut sein will und wenn man auch in der Szene akzeptiert werden möchte? Ist das so?
Ach, ich finde es nicht so sehr im Außen nur. Mhm. Klar ist es für die Kunden und für die Mitkollegen ein Barometer, also völlig klar. Aber nicht so sehr, dass man jetzt nicht akzeptiert wird oder so. Mhm. Dafür gibt's auch zu viele gute Köche, die keinen Stern haben.
Aber zumindest kann man sagen, von dem Stern, wie heißt der nochmal, Müller, habe ich schon mal was gehört.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Natürlich, es ist ein super Gütesiegel und auch fürs Team sehr wichtig. Und auch um gute Mitarbeiter zu bekommen beispielsweise, ist es extrem wichtig. Mit Stern kriegst du natürlich nochmal andere Mitarbeiter.
Mhm. Was ist denn... schwerer, den Stern zu bekommen oder zu halten?
Das ist beides gleich schwer. Man muss natürlich erstmal auf so ein Niveau kommen und dann muss man es halt halten. Ne? Also jedes Jahr wieder von Neuem bestätigen.
Und man weiß ja auch nie, wann die kommen. Ne?
Das stimmt, ja.
Oder haben die so einen gewissen Rhythmus, der sich rumspricht?
Nee, gar nicht. Nee.
Gar nicht?
Nee.
Also wie hieß der Film mit der Ratte?
Ratatouille.
Ratatouille, genau. Mhm. Ratatouille. Und ist das wirklich so, dass man sie dann irgendwann vielleicht doch erkennt, wenn sie da sind und alles? Mhm.
Ja, manche so? Geben sich auch zu erkennen, also so. Und pflegen auch die Kommunikation oder hinterher nach dem Essen, dass sie sich dann zu erkennen geben.
Aha, okay.
Also das ist sehr unterschiedlich.
Aber ja. Ich kann mir vorstellen, das ist schon so ein ganz spezieller Moment, wenn in der Küche klar wird, er ist da.
Auf jeden Fall ist es speziell, ja.
Nelson, für wen hast du schon gekocht, den wir vielleicht sogar kennen?
Also ich habe gekocht für meinen guten Freund Uwe Ochsenknecht auf Mallorca. Der hat ja in Santa Nidas Sacova und da haben wir eine schöne Küchenparty gemacht. Wir haben zusammen Musik gemacht und ich habe gekocht. Ich durfte mal ja auch für Angela Merkel schon kochen, also jetzt nicht nur für sie alleine, aber für eine Sitzung, für einen ehemaligen Bundespräsidenten. Und ja, das Schöne, was ich so schön daran finde, ist, dass eben dadurch schon auch ein bisschen gewürdigt wird oder die Leistung der Sterneköche auch gewürdigt wird. Und das finde ich auch ganz schön, wenn es nicht immer nur heißt, ne, als Politiker muss ich jetzt immer nur einfach essen, damit das irgendwie nicht anstößig ist oder so, sondern dass man auch sagt, man unterstützt einfach die Sterne-Gastronomie, die ja nach ganz anderen Maßstäben arbeitet, finanziell anders aufgestellt ist. Und das finde ich sehr schön, wenn es ab und zu mal dann auch einen Support gibt und man dann als Sternekoch auch einbestellt wird, um für besondere Anlässe zu kochen.
Was ist mit der Queen? Die hast du jetzt vergessen.
Ja, die Kinder. Für die Queen, da durfte ich auch kochen, aber als angestellter Koch in der Residenz. Und das war toll. Da haben wir uns die Nasen platt gedrückt an der Fensterscheibe, als sie kam, und mussten alle unsere Pässe natürlich vorher abgeben. Und war viel riesen Security-Alarm. Und wir haben, ich glaube, gefühlt eine Woche gekocht und alles aufgetischt, was man so auftischen kann.
Ist das so wie in den einschlägigen Filmen, die man immer so sieht, wenn also über den englischen Hochadel, wenn da gekocht wird und am Ende wird nichts gegessen?
Ja, sie hat tatsächlich, also wir haben wirklich ganz viel gekocht und wir haben gehört, dass sie nur eine kleine Frikadelle gegessen hat am Ende des Tages. Aber ja gut, das war ein bisschen enttäuschend, weil jeder natürlich gehofft hat, dass sie genau das isst, was man selber zubereitet hat.
Und was war es bei dir in dem Moment?
Weiß es nicht mehr, aber wir haben alle hinterher gefragt, hat sie das gegessen, was hat sie gegessen und so weiter. Weil man hat ja im Vorfeld, hat man ja ganz viele Sachen zubereitet. Und bei jedem Handgriff hast du ja gedacht, oh, das isst sie vielleicht.
Ja, okay.
Du warst ja furchtbar aufgeregt natürlich. Ja, ne? Ja. Und deshalb haben wir natürlich hinterher gefragt, was hat sie denn gegessen, in der Hoffnung, dass sie das eine gegessen Bulette. Hat, was man selber gemacht hat, aber es war dann halt nur so eine kleine Frikadelle und ja.
Und du hast sie wirklich gesehen?
Ich habe sie gesehen, aber nur an der Fensterscheibe.
Die Queen hat Hunde und in diesem Zusammenhang glaube ich gelesen zu haben, dass du auch gerne einen hättest.
Oh ja, ich hätte furchtbar gerne einen Hund, aber ja, ich denke, es ist noch zu früh. Also ich bin so viel am Arbeiten. Ja, ich bin so viel am Arbeiten gerade noch. Ich würde dem Hund nicht gerecht werden.
Was hättest du gern für einen Hund? Was wäre das?
Entweder ein Rhodesian Ridgeback, ein Wischler fände ich sehr schön oder ein Weimaraner. Mini-Pitbull finde ich auch total schön. Ja.
Und bis du auf den Hund kommst, hast du ja auch noch andere Hobbys. Denn singen kannst du auch.
Ja, ich singe gerne, sagen wir mal so. Ja.
Und nicht nur in der Küche.
Das stimmt, ja.
Wo kommt das her?
Auch von meinen Eltern. Meine Familie ist sehr musikalisch. Mein Vater spielt 5, 6 Instrumente und singt auch gerne lautstark. Es war natürlich auch wichtig für meine Identitätsfindung. Habe ich halt Black Music gehört, Soul Music, Hip-Hop, Jazz. Und fand die Künstler natürlich toll. Habe die Plattencover gesehen bei meinen Eltern und habe mich dafür dann einfach interessiert und bin dann vom Fan eigentlich zum Selbstsänger geworden.
Aber es ist ja nicht das Schlimmste, was deinen Kollegen passieren kann, einen Chef zu haben, der in der Küche auch noch singen kann. Machst du das ab und zu? Oder?
Ja, wir haben diese Soul Sundays oder Soul Sessions manchmal im Restaurant. Ja. Und dann kommen Künstler und machen Musik im Laden. Und ja, es gibt auch noch den einen oder anderen, der eben auch noch singt bei mir in der Küche. Und
der dann mitsingt cool. Sozusagen.
Ja, mein Küchenchef in Müller singt auch zum Beispiel. Ja. Ja, also es sind schon einige musikalisch.
Gut, also live wäre jetzt nochmal eine ganz andere Nummer. Aber jetzt nehmen wir erstmal das, was wir kriegen können. Nämlich dein Song von, ist der von dem Album, das du veröffentlicht hast, Mein Essen?
Das ist einfach nur eine Single gewesen.
Eine Single, okay, ja. Das war die Single. Gut, das ist ja auch doppeldeutig, ne?
Absolut,
also wenn Nelson Müller singt Mein Essen, dann meint er in erster Linie was?
Ja, schon die Stadt.
Gut, dann hören wir uns jetzt mal an.
Sehr gerne.
Mein Essen hat seinen eigenen Style. Es ist nicht alles so, wie es scheint.
eine sehr warme und wirklich soulige Stimme.
Ja, danke schön.
Ja, wirklich. Wirklich, ich war begeistert. Und ich muss sagen, ich bin ja sowieso ein Fan von Black Music. Mhm. Kommt ein bisschen zu kurz immer in Deutschland, finde ich. Aber oder ist das so?
Ja, absolut, ja. Es ist eine absolute Nische, was schade ist. Aber klar, es ist natürlich eine andere Kultur. In Amerika ist es natürlich viel, viel stärker. Frankreich, England auch. Ja. Aber es gibt tolle, tolle Künstler in Deutschland eben auch. Und es gibt eine kleine Szene.
Und du gehörst dazu.
Ja, das will ich jetzt nicht sagen, aber ich bin auf jeden Fall, ich liebe die Szene und höre mir auch viel an.
Und was ist jetzt mit dem Album? Du hast doch aber schon eins.
Ja, ich habe einzelne Songs, aber bis zum Album habe ich es noch nicht geschafft, aber ja, das ist das
dann immer so 12, 13 drauf.
Dann ja, muss immer, genau, also ja, es wär schon schön irgendwann mal. Ja, mal schauen, wer weiß.
Nelson, die meisten Köche, die ich getroffen habe, haben mir am Ende des Interviews gestanden, dass sie zu Hause auch nur Dosen-Ravioli im Kühlschrank stehen haben. Wie ist es bei dir?
Ja, Dosen-Ravioli habe ich jetzt schon länger nicht mehr gegessen, aber es gibt immer die eine oder andere Dose in meiner Trockenschublade für Zeiten, wo ich einfach keine Lust habe zu kochen. Und dann wird auch mal der Hühnertopf aufgemacht oder die serbische Bohnensuppe.
Echt?
Ja, da bin ich knallhart. Aber ich habe ja jeden Tag natürlich die Möglichkeit, bei mir im Restaurant zu essen.
Ja, bist du so ein Resteverwerter? Also hier so ein
Ja, wir machen Mitarbeiteressen und das auch immer sehr gut, weil das finde ich ist wichtig fürs Team. Und da kann ich natürlich dann auch ich kann ja eh mal essen, was ich möchte letztendlich und esse dann auch gut. Und dann habe ich meistens zu Hause nicht mehr so viel Lust zu kochen. Das kommt aber natürlich vor. Und entweder koche ich dann frisch und es gibt aber auch so faule Tage, wo ich sage, boah, komm, jetzt machst du irgendeinen Convenience auf. Das veredel ich dann vielleicht irgendwie mit irgendwas bisschen Miso-Pasto rein oder genau, ich sag's einfach niemandem. Genau.
Und kurze Fragen, kurze Antworten, ja? Mhm. Beziehungsstatus?
Single.
Kinder?
Keine.
Das Gute an dir ist?
Ich bin ein freundlicher Mensch.
Was ist nicht so prickelnd?
Meine Unpünktlichkeit.
Was ist dir zuletzt richtig missraten? Ich sag jetzt nicht, dir passieren keine Fehler in der Küche.
Aber ohne Ende. Also ja genau, ich war im Überlegen, ob es auf die Küche bezogen war.
Ja. Mhm.
Ja. Ja, ich glaube, ich habe ein Fleisch zu durchgebraten, ja. Doch, neulich habe ich mal ein Stück Fleisch bei einem Online-Kochkurs zu durchgebraten. Es war zwar noch rosa, aber sah nur rosa aus in der Kamera.
Aber Online-Kurse haben auch Vorteile, es kann keiner probieren.
Ja, genau.
Wovon träumst du gerade?
Freiheit in der Gastronomie und offene Restaurants.
Dein coolstes Hotelzimmererlebnis?
Mein coolstes Hotelzimmererlebnis? Puh. Wow.
Köche sind doch auch nur Menschen.
Ja, genau. Ja, das können wir so stehen lassen.
Der böseste Kommentar, den du mal über dich lesen musstest.
Der böseste Kommentar?
Ja.
Ja, ob wir jetzt schon Afrikaner brauchen, um den deutschen Kochen beizubringen. Da war ich böse, ja.
Schon mal einen Führerschein abgeben müssen?
Ja.
Wie oft?
Ich glaube schon zweimal im Monat. Mhm. Ja. Mhm. Doch. Zweimal im Monat muss ich
schon mal abgeben. Ich habe jetzt verstanden, zweimal im Monat.
Nein. Genau. Das wäre dann wär lustig. Würde ich nicht hier verraten.
Bio oder konventionell?
Bio.
Hammer oder Handwerker? Machst du selbst? Holst du jemanden?
Handwerker.
Joggen oder Sit-Ups?
Sit-Ups.
Wofür gibst du zu viel Geld aus?
Restauranteinrichtungssachen.
Auf welchen Luxus würdest du nie verzichten wollen?
Gutes Essen.
Mit wem würdest du gerne mal eine Nacht durchmachen? So um die Häuser ziehen und so.
Jamie Foxx.
In welcher Beziehung bist du ein Spießer?
Ich mache gern die Vorhänge zu. Oder die Rollläden runter. Oder ich bin so...
Schwabe halt.
Ja, ich bin schon ein Schwabe, ja.
Dein fiesester Kinderstreich?
Schellemännchen.
Ach so, mehr nicht.
Ja, ich habe mal ein sehr unflätiges Wort dem Busfahrer hinterher geschrien.
Und dann?
Ja, dann musste meine Mutter antreten in der Schule.
Welches Poster hat früher über deinem Bett gehangen?
Von Tour Unlimited.
Deine erste große Liebe hieß?
Boah, das weiß ich nicht mehr.
Dein erster Kuss war wo?
Auf dem Spielplatz.
Dein erstes Auto war ein?
Opel. Vectra.
Oh. Die längste Zeit, in der du einer Frau treu warst?
5 Jahre.
Und das schönste Kompliment, das dir je eine Frau gemacht hat?
Ja, ich glaube, dass ich gut kochen kann oder so. Irgendwie sowas.
Das reicht dir schon als Kompliment.
Ja, genau.
Nelson, was steht als nächstes auf deiner persönlichen To-Do-Liste?
Auf meiner persönlichen To-Do-Liste? Ja, wir machen mit ZDF Zeit natürlich jetzt noch einige Sendungen im Sommer.
Ja.
Zum Thema Bio, zum Thema Weizen wird jetzt nochmal was ausgestrahlt.
Das ist beim ZDF, wenn du immer diese Tests machst, ja?
Genau, also, richtig. Lebensmittelreport, ja, genau. Wir werden einen Film über Protein machen, Zucker,
ja.
Also Kohlenhydrate im Netz.
Naschst du überhaupt noch, so wie du aussiehst?
Ja, unbedingt. Boah, ich bin eine große Naschkatze. Ja.
Und was?
Ich liebe das.
Und was, wenn es drauf ankommt?
Alles. Das Problem ist ja, in Müllers frische Pommes liegen immer in der Schütte. Es liegt immer irgendwo auch ein Dessert rum. Mhm. Also es gibt immer irgendwas zum Naschen. Und da bin ich Meister drin, irgendwas im Mund zu stecken, irgendwie zwischendurch. Ja.
Weißt du, was mir Johann Lafer verraten hat, was ihm immer zum Verhängnis geworden ist? Nachts, wenn so der Job vorbei war und dann noch so ein frisches Leberwurstbrot.
Oh ja, das kann ich auch gut.
Ja.
Da ich nicht mehr ganz so viel Fleisch esse, mache ich das nicht mehr, aber ich würde es gerne machen, ja.
Nachts um 1:30, wenn alles vorbei ist.
Unbedingt, ja klar.
So, und wenn ich dich jetzt frage, was steht auf der Bucketlist deines Lebens?
Oh, es gibt so viele Restaurants, die ich unbedingt besuchen möchte.
Zum Beispiel noch?
Restaurant Mirazur in Frankreich. Ich möchte noch mal zu Ducasse. Ich war noch nie bei Ducasse.
Ich auch nicht.
Ja.
So, und wenn wir jetzt mal weg vom Kochen, weg von der Küche, was hast du noch so für Sachen auf deiner Liste stehen, wo du sagst, das will ich in meinem Leben noch mal gemacht haben?
Ja, es gibt schon schöne Sachen. Vielleicht Familie gründen, Reisen.
Wart nicht so lange. Männer denken immer, sie haben ewig viel Zeit mit Familie gründen.
Ja, das stimmt, ja. Nee, das denke ich nicht, aber ja, alles hat seine Zeit.
Und wohin willst du reisen?
Ich würde schon noch gern die ganze Welt sehen. Also ich war natürlich in Afrika, ich war in Nordamerika, Südamerika fehlt mir noch und Asien fehlt mir.
Ja.
Australien, meine Schwester, meine Kleine wohnt in Neuseeland. Mhm. Habe ich noch nicht besucht.
Ach Gott.
Muss ich hin, ja.
Ja, musst du machen. Mhm. Was ist für dich ein typisches Sonntagsessen?
Ja, da gibt's verschiedene Sachen. Also, ja, ich liebe ja so Kartoffelpüree, Möhren, Erbsen und Möhrengemüse.
Mischgemüse, sagt man
so
bei uns.
Ja, so ein Mischgemüse und dann so ein Braten dazu mit so einer Bratensoße. Das ist für mich so, das wäre mich so ein Sonntagsbraten.
Okay. Ja. Und was gibt's bei dir heute?
Bei mir, ich werde heute einen Backfisch essen. Ich habe heute total Lust auf Backfisch.
So ein Fertigteil?
Nee, machen den selber. Wir machen den mit einem Tempura-Teig.
Bei mir liegt der fertig im Gefrierschrank. Ja, wie machst du ihn?
Ja, das ist auch in Ordnung, aber wir Müllers machen den mit einem Tempura-Teig. Und dann, je nachdem, was wir für einen Fisch haben, wir haben eine Fischtheke und da benutzen wir unterschiedliche weißfleischige Fische und ziehen den durch einen Tempura-Teig, backen den aus in der Fritteuse, eine schöne selbstgemachte Remoulade dazu, Kartoffelsalat, Gurkensalat.
Ja. Jetzt kriege ich Hunger, jetzt müssen wir Schluss machen.
Love it.
Nelson, ich bedanke mich ganz herzlich.
Ja, bedanke mich auch.
Ich freue mich, dass es dir so gut geht und freue mich, dass ich einen Koch getroffen habe, der sozusagen, sagen mal, alle Klischees schlägt und so entspannt und so diplomatisch auch ist. Hat mich sehr gefreut.
Ja, mich auch. Also, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja.
Freut mich sehr. Also alles Gute für dich und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja, ich hoffe. Ciao.
Ciao.
Radio SAB, Leute am Sonntag mit Sina Peschke. Zu einem interessanten Gespräch gehört natürlich immer ein guter Kaffee. Dallmayr Kaffee. Unser Herz schlägt pro domo.
Eine Koproduktion von 1A Deutsche Hits und Radio SAB.